Wir merken heute Abend, dass Gott einen Finger drauf legt, dass dort, wo ich vielleicht für mich den Fokus, meine Identität, mein Traum vergessen habe oder verpasst habe zu leben, dass Gott uns eigentlich daran erinnert und sagt, was ist der Same, den ich in dein Herz hineingepflanzt habe? Und wo ist vielleicht irgendwas zerbrochen oder kaputt gegangen? Und vielleicht sitzt du hier und denkst, das war doch sicher abgesprochen. Woher wissen die das? Wisst ihr, das war abgesprochen. Vom Heiligen Geist hineingelegt. Wir haben uns nicht abgesprochen über die Lieder. Und ich glaube, dass aber Gott immer wieder seinen Finger an unser Herz, dass wir sein größtes Anliegen ist, nachdem wir ihn kennengelernt haben und zu Christen geworden sind, dass wir in unserem Herzen echt heil werden. Heil werden, es ist ein Prozess, es ist auch ein Wachstumswandel, es hat A, was mit einer Entscheidung zu tun. Und ich sag dir, Menschen in Krankenhäusern und in Rehas, die nicht heil werden wollen, die werden das auch nicht. Aber keiner von uns hat ein Zeitmaß, wann ist es denn richtig und wann ist der Prozess. Und ich bin überzeugt davon, ich, David Jocham, ob ich jemals ganz heil werde oder nicht in dem Prozess einfach drinsteckt, zu sagen, ja, es gibt immer noch Baustellen, an denen werde ich immer wieder arbeiten. Da erinnert mich der Teufel immer wieder dran, das ist total verlässlich. Und dann zu sagen, aber was mache ich damit? Komme ich damit vor den Thron Gottes und sage, hier ist meine Zerbrochenheit, füllst du mit deinem Gold aus? Oder komme ich und zerdeppe alles noch mehr und versuche es unkenntlich zu machen? Wir sind nicht nur Gottes Geschöpf, wir sind seine Kinder, wir sind seine Söhne. Ich möchte dir zusprechen, du bist seine Tochter. Wir sind seine Freunde, wir sind seine Zeugen. Mit ihm verbunden und mit dem Recht, jederzeit zu ihm zu gehen. Als Christen haben wir das Privileg, dass wir maximal ein Stoßgebet vom Thron Gottes entfernt sind. Das bedeutet nicht, dass wir uns den Vorwurf machen, wir beten ja alle viel zu wenig, wir sollten viel mehr beten. Solche Sachen habe ich gehört und ich bin's leid. Aber wir haben das Privileg, dass wir nur ein Gebet weit von Gott entfernt sind. Gott gebraucht auch noch viele andere Bilder, die neue Verbindung beschreibt zu ihm. Und jedes dieser Bilder beschreibt etwas, dass wir in Jesus sind. Und diese Bilder wollen uns in uns eine neue Identität prägen. Jeder von euch hat schon mal geprägt. Mit den Füßen durch den Sand gelaufen prägst du. Du prägst dein Umfeld. Du hinterlässt Fußspuren. Du prägst in verschiedenen Bereichen deines Lebens, in der Kindererziehung prägen wir. Und hier ist es so, Gott möchte in uns hinein etwas prägen. Prägen passiert durch sehr engen Kontakt und dann aber auch durch Druck. Prägen passiert durch Druck. Wer sagt, Herr, verändere mich, aber fass mich nicht an. Sei dir, das haut nicht hin. Du wirst die Prägung nicht abbekommen, wenn du sagst, ich hätte am liebsten, dass alles anders ist, aber an mir sollte sich nichts verändern. Versteht ihr, was ich meine? Zum Beispiel hat Gott für uns ein Bild, dass wir ein Haushalter von Gottes Geheimnissen sind. Haushalter in dem Sinne hört sich jetzt nicht prickelnd an, verstehe ich schon. Aber Haushalter im Sinne von Verwalter von Gottes Geheimnissen. Und da möchte ich mit uns erste Bibelstelle anschauen, in 1. Korinther 4, Vers 1. So soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Das heißt, dass Gott uns die Verwaltung über seine Geheimnisse gegeben hat. Es ist ein Privileg, es ist ein besonderes Vorrecht, wenn uns jemand in seine Geheimnisse, in seinen Plan einweiht, uns ihn anvertraut und er vielleicht kommt und sagt, nicht flüstern Geheimnisse im Sinne von lästern oder sonst irgendwas, sondern sagt, ich sag dir jetzt, was ich vorhab, was kommen wird, wofür ich eigentlich lebe und sterbe und was das Ganze bewirken soll. Und dann zu sagen, hey, wenn Gott uns so wert erachtet, dass er uns seine Geheimnisse, dass er uns sein Wort anvertraut. Meine Religionslehrerin und ich, wir haben uns regelmäßig gezofft. Und meine Mitschüler, die wussten, das ist total verlässlich, wir machen keinen Unterricht, sobald der David mit der Religionslehrerin in eine theologische Diskussion kommt. Und dann ist es für alle ziemlich gechillt. Und wir hatten zu Kräfte messen. Und wir hatten dann uns wegen irgendwas mal wieder gefetzt, weil ich dachte, ich war ja dann mit 14, 15 doch von einem christlich geprägten Elternhaus so, dass ich dachte, ich habe alle Argumente auf meiner Seite und sie hat ja keine Ahnung. Und dann kam ich an den Punkt, wo ich irgendwas argumentiert habe und sagte, ja, und in der geheimen Offenbarung steht es übrigens auch so drin. Das Wissen war katholischer Religionsunterricht und die Offenbarung wird als geheime Offenbarung betitelt, im Katholischen häufig. Und meine Lehrerin konterte und sagte, weißt du, warum die geheime Offenbarung heißt? Heute weiß ich, die heißt gar nicht geheime Offenbarung, aber damals nicht. Und ich so, nee. Dann sagt sie, weil die soll geheim bleiben, fertig. Und jetzt sind wir beim Thema. Gott möchte uns seine Geheimnisse offenbaren und wir sind seine Haushalter. Ey, und das ist echt ein Privileg. Ich finde, dass es auch immer wieder ein Privileg ist, wenn Menschen sich mir anvertrauen. Und ich glaube, dass das noch das höhere Privileg ist, wenn sich Gott uns anvertraut. Nimm das als etwas, das dich eigentlich aufwertet. Du bist für Gott so vertrauenswürdig, dass er dir und mir sein Wort anvertraut. Ist das nicht der Hammer? Danke. Danke, Theo. Nächstes, wir sind Himmelsbürger. Philipper 3, Vers 20 heißt es, doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Letzten Mittwoch ist meine Mentorin, die auch meine Ordinationsarbeit korrigiert hatte, die Magdalena Fischer, hatte hier auch schon mal vor Jahren gepredigt, die ist mit gerade mal 60 an Krebs gestorben. Und am Montag ist die Beerdigung. Und heute bei unserer Ranger-Veranstaltung in Brenzbach, wo von der ganzen Region war, waren sämtliche Stämme und Stammleiter vertreten. Auf einmal kam der Herbert Fischer rein. Der Mann, am Montag ist ihre Beerdigung. Und er war sehr gefasst. Und dann gab es eine Gebetszeit, wo wir für zum einen eine Geburt von einem Mitarbeiter, das Kind gesegnet wurde. Und dann wurde der Herbert und in seiner Situation auch mit dem Verlust zurechtzukommen. Und dann hat er das Mikrofon ergriffen und sagte, wisst ihr, ja, es ist echt schwer. Und der schwerste Moment wird sicher auch noch am Montag, wenn die Beerdigung ist. Aber wisst ihr, ich lebe darauf hin, dass sie jetzt keine Leiden mehr hat, dass sie keinen Schmerz mehr hat. Und sie ist mir nur vorausgegangen. Und ich werde ihr folgen, wenn die Zeit reif ist. Und er stand da und ich dachte mir, ich könnte es nicht. Ihr kennt mich, ich bin ja eine totale Heulsuse, total emotional. Aber es hat mich bewegt zu sagen, selbst in diesem tiefsten Moment des Verlustes, und die haben kein einfaches Leben gehabt, sie hatten sich Kinder gewünscht, es gab keine eigenen Kinder, sie haben sich ins Reich Gottes investiert und wahrscheinlich haben die noch mehr geistliche Kinder hervorgebracht durch ihren Dienst und ihr Leben. Und ich würde sagen, die Magdalena ist echt, sie ist auch meine geistliche Mama gewesen, hier für Hessen, fürs Ankommen. Und zu realisieren, ihr Lieben, wir erzählen keine Märchen, wir glauben keine Märchen, wir kommen nicht aus, wir wollen uns dafür entscheiden, nicht aus dem Konzept oder aus der Fassung zu kommen, wenn Dinge mal nicht so laufen in unserem Leben, wie wir uns das vorstellen, weil ich lebe nicht für den Zeitpunkt hier, sondern ich habe, seitdem ich mein Leben Jesus anvertraut habe, hat sich auf einmal dieses Ende meines Lebens in eine Ewigkeit umgewandelt, und da ist eine Brücke und darauf leben wir zu, weil wir eine himmlische Bürgerschaft und Bürgschaft haben, hätte ich fast gesagt. Eine himmlische Perspektive. Hey, wir haben das Bürgerrecht im Himmel. Wisst ihr, wie viel wert das ist? Manche Leute denken, es ist was Besonderes, US-amerikanischer Bürger zu sein. Ich möchte dir, falls du jetzt so Amerikaner bist, möchte dir nicht absprechen, aber ich sage dir, die himmlische Bürgerschaft ist noch viel, 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 viel mehr wert. Amen. Ist noch viel mehr wert wie ein Schweizer Pass, wie ein EU-Pass, wie ein deutscher Pass. Hey, und da drauf können wir zugehen. Ladina, du nimmst mir nicht krumm. Ist so. Ja, genau. Ist auch mehr wert wie ein britischer Pass. Falls hier Briten unter uns sind, die uns verlassen möchten. Wir sind Erben. Hey, Erben ist total cool. Weiß nicht, ob du schon mal geerbt hast. Erben ist echt der Hammer. Erben ist wirklich cool. Ich durfte als circa 12-Jähriger, habe ich geerbt. Und zwar 300stel von einem Vermögen. Das waren in dem Fall, glaube ich, was um die 3.000 Euro oder so. Weil es eine Frau in unserer Nachbarschaft gab, die hat mich echt mögen. Und mein Vater hat für sie die Sachen organisiert, weil sie pflegebedürftig war. Und er hat geguckt, dass es alles stimmt. Und dann sagte die, weil meine Mutter war immer froh, wenn ich aus der Füße war, und hat gesagt, ich gehe zu Frau Müller rüber. Und dann saß ich bei der alten Dame mit da am Tisch und habe dann mein Kabel bekommen und sonst irgendwas. Und als einzige von meinen Geschwistern habe ich 3% geerbt. Das ist jetzt ja nicht die Wahnsinnssumme. Ich finde 3.000 Euro schon ordentlich, damals waren ja D-Mark. Aber der Aspekt war, zu merken, jemand bedenkt mich, wo keine Blutszugehörigkeit ist. Meine Geschwister, die haben nichts geerbt. Die saßen auch nie bei der und haben der Geschichten von der Schule erzählt oder von sonst irgendwoher. Hey, wir sind Erben. Galater 4, Vers 7 heißt es, daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, so bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Und in Epheser 1, Vers 11 heißt es, darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen. Denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es in seinem Willen beschlossen hat. Du und ich, wir sind Erwählte Gottes. Es hat er schon beschlossen, das macht uns hier verrückt. Da ist die Frage, inwieweit ist dann die Prädestination? Ich würde aber sagen, Leute, jeder von uns hat immer noch die Möglichkeit zu sagen, dieses Erbe kann ich auch ausschlagen. Das hätte ich auch von der Frau Müller ausschlagen können. Du kannst das Erbe ausschlagen. Aber wir sind Erben. Wir sind welche, die berücksichtigt, die bedacht sind, denen, der gedacht wurde. Und, da, Und da haben wir auch schon das Thema Sohn mit angesprochen. Heute wären viele Menschen gern Erben von jemand Reiches, von Mark Zuckerberg oder wie heißt der Elon Musk oder sonst irgendjemanden. Möchte jemand Erbe sein von Donald Trump? Naja, alle Hände unten. Okay, aber von irgendjemand Reiches Erbe sein, das gibt's doch immer wieder. Aber da Gott alles gehört, werden wir alles erben. Gottes Größe und Reichtum sind unbeschreiblich und wir sind seine Erben. Leute, wir haben echt die Chance, bei all dem, wie viel oder wie wenig wir haben, dass wir als Beschenkte durchs Leben gehen können oder als Menschen mit Mangel. Der Pessimist sagt, das Glas ist halb leer. Der Optimist sagt, das Glas ist halb voll. Der Christ sagt, die Fülle Gottes kommt vom Himmel. Ströme überfließendes Segen. Merkt ihr, das hat nichts mit, ich muss mir jetzt das einreden, das Glas ist halb voll, sondern ich darf wissen als Erbe, die Ströme lebendigen Wassers sind im Überfluss da. Ein weiteres Bild von Gott, um uns aus seiner Sicht zu beschreiben, lesen wir in Offenbarung 1, Vers 6. Ihm, der uns zum Mitherrschen in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat, ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Amen. Und Offenbarung 5, Vers 10 heißt es, uns sie zu seinem Königsvolk und zu Priestern für ihn gemacht. Sie regieren in Zukunft die Welt. Wir sind also Könige und Priester. Das ist wertvoll. Die Zoe ist wie eine Prinzessin heute rumgelaufen oder wie ein Engel. Und ich denke so, hey, wie toll ist es doch für Kinder, sich zu verkleiden. Und vor allem, komischerweise möchte da keiner irgendwie die böse Stiefmutter sein oder das hässliche Entlein oder sonst irgendwas. Wir wünschen uns eigentlich, in so eine Rolle hineinzukommen. Diese tiefe Sehnsucht ist, ich würde sagen, von Gott hineingelegt. Und warum? Weil er uns es auch zusprechen möchte, dass wir Könige, ein Königsvolk sind, dass wir mitherrschen, Priester sind. Das Priestersein bedeutet, ich trete vor Gott für das Volk. Und ein König sagt, ich trete vor das Volk für Gott. Habe ich es jetzt richtig rumgesagt? Ihr wisst, was ich meine. Also der Priester tritt für die Menschen bei Gott ein und der König tritt, danke, wenigstens einer, der aufpasst. Wir sind also Könige und Priester. Und Petrus spricht von einem königlichen Priestertum. In 1. Petrus 2, Vers 9, aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, also dieses Berufene, Bestimmte, herausgerufen, wir sind nicht banal, nicht egal, wisst ihr, was das Volk Israel permanent sein möchte? Es möchte so sein wie jedes andere Volk, einfach mal so behandelt werden wie jedes andere Volk. Wusstet ihr, dass ungefähr 50% aller Resolutionen, die in der UNO stattfinden, gegen Israel ist? Und das geht sicher einfach auf den Keks. Da gibt es Schurkenstaaten, für die gibt es überhaupt keine Resolution, aber gegen Israel schon. Die wünschen sich einfach ganz normal. Manchmal glaube ich auch, wir Christen, wir wollen am liebsten dieses Besondere abstreifen und wären einfach jemand ganz Normales. Einfach ohne besondere Aufgaben, ohne besonderen Fokus. Niemand achtet auf mich, wie ich mich zu verhalten habe oder so. Und da könnten wir schon an dem Punkt sein, manchmal so im Halbdunkel sein wäre doch toll. Aber es ist nun mal so, als jemand, der im Rampenlicht steht, und damit meine ich nicht Pastoren, sondern meine ich uns, die wir als Christen unterwegs sind, stehen wir im Rampenlicht Gottes, haben wir eine besondere Berufung. Und das soll uns nicht Last, sondern Privileg sein. Ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Wir haben es mit einem unübertrefflichen Gott zu tun. Als Priester sind wir eben diese Verbindungspersonen. Wir sind Vermittler, wir sind diejenigen, die die Menschen zu Gott bringen sollen und dürfen. Was für ein Privileg, Menschen mit Gott bekannt zu machen. Wir bringen in unseren Gebeten Opfer dar für die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und durch unsere Gebetsopfer wirken in der unsichtbaren Welt, wirkt Gott in der unsichtbaren Welt. Und ich denke mir so, als Gemeindeleitung, Thomas, Lasse und ich, wir treffen uns weitestgehend jeden Mittwoch. Wir nehmen uns Zeit zum Austausch und zum Gebet. Uns ist die Gemeinde am Herzen. Wir beten für Leute in Not. Also ich sage das jetzt nicht, damit ihr denkt, oha, die beten so viel. Aber es ist, weil uns die Menschen um uns herum nicht egal sind. Jeder von uns, du und ich, wir haben die Perspektive zu sagen, sind mir die Menschen in meinem Umfeld egal oder nicht? Und als königliche Priester, da könnten wir natürlich sagen, mein Nachbar ist so ein Doofi, also dem möchte ich am liebsten im Himmel nicht begegnen. Hoffentlich ist der Himmel so groß, dass falls der je, also ganz sicher nicht durch mich, aber falls er durch irgendjemand versehentlich in den Himmel kommt, dann hoffe ich, dass der Himmel so groß ist, dass wir uns da nicht begegnen. Oder merkt ihr jetzt gerade, jetzt passiert was in unserem Herzen? Ja Mist, wie begegnen wir eigentlich den Menschen? Sollten wir nicht schon jetzt üben, so mit ihnen zu sein, als dass wir ihnen ganz entspannt im Himmel begegnen können? Also ich versuche das mir zum Leitspruch zu machen und ich finde es manchmal gar nicht einfach. Die Johanna hatte vorhin beim Kaffeetrinken eine kleine Anekdote erzählt, wo sie sagte, wenn ich irgendwann als Musikerin hinkomme, wie jetzt auch in den Förderverein, die wussten ja gar nicht, wie ihnen geschieht, die ganzen Leute. Und Johanna hat dann gleich nach dem Soundcheck gesagt, naja, ich hoffe, ihr habt gleich mal eure Hörgeräte richtig fein justiert. Und dann dachte ich, das könnte ja auch der eine oder andere, sagen wir, nicht so cool finden. Und, aber ich kann das jetzt so ansprechen. Gell? Und dann sagte sie, es ist cool zu sehen, wie mit den ersten Worten, die ich gesagt habe und über Jericho und so, ein Mann so ganz sagen wir, uninteressiert den Kopf geschüttelt hat, dachte, ah, was wird da jetzt kommen? Und dann für sich zu entscheiden, ich lasse mich davon jetzt erstmal nicht beeindrucken, der soll mir erstmal singen hören, sonst erstmal musizieren hören. Und am Ende ein verklärtes Gesicht zu begegnen und zu sagen, das war besser, als ich befürchtet habe, als ich geahnt oder gedacht habe, und es hat sein Herz bewegt. Und ich glaube, in unserem tagtäglichen Leben treffen wir auf Menschen, die uns zu verstehen geben, ich mag dich nicht. Und für uns resultiert ganz schnell, dann sind wir uns ja einer Meinung, ich mag die auch nicht. Da sind wir, also unser Hund signalisiert allen Hunden, die sie nicht mögen, ich mag die auch nicht. Thomas, sein Hund ist es wohl gleich. So wie du mir, so ich dir. Kennt ihr das? Bei euch im Leben. Und ich möchte mich dafür immer wieder neu entscheiden, zu sagen, und so nicht bei mir. Ich sehe das auch manchmal als wie einen sportlichen Anreiz zu sagen, da wollen wir mal sehen, ob der stete Tropfen nicht hier diese Verkalkung, dieses Knörrige weich machen kann. Die Liebe Gottes Veränderung bringt. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als zu merken, wie Menschen nach vielleicht auch Jahre oder Jahrzehnte in ihrer Haltung einem gegenüber anders werden. Ist es leicht? Hubi, ist es leicht? Macht's immer Spaß? Aber das Ergebnis ist ein Traum. Das Ergebnis ist ein Traum. Lass uns da echt dranbleiben. Wir sind also auch noch Könige. Kannst du dir vorstellen, wie du als König auf dem Thron sitzt und regierst? Und Gott redet nicht von Diktatoren, die sagen, das muss so laufen, wie ich das will. König, ein König. Ein König, für den ein Robin Hood sterben würde, der ist langmütig, der ist gütig, der hat das Wohl des Volkes im Blick. Wir als Könige dürfen uns dessen einfach als Fokus, es geht gar nicht darum, dass wir sämtliche Annehmlichkeiten, dass wir endlich mal die Ehre eines Königs bekommen, sondern dass wir dieses Wissen, ob der Job jetzt leicht ist oder nicht, ich habe Menschen im Blick, die mir anvertraut sind. Du bist gekrönt mit Gnade und Herrlichkeit von Gott selber. Bedeutet, wenn wir versagen, was bedeutet es, wenn wir fallen, aufstehen, Krone zurechtrücken und weitergehen. Amen. Und das macht eigentlich für mich die Sache auch nur so attraktiv. Leute, wenn wir von vornherein wissen, dass wir in der Siegermannschaft sind, dann können wir ganz entspannt in jeden Zweikampf gehen. Und wir können auch mal einen Zweikampf verlieren, wenn du am Ende weißt, am Ende bin ich in der Siegermannschaft. Und wenn wir mit in Jesu Mannschaft sind, dann sind wir in der Siegermannschaft. Mit Gnade und Barmherzigkeit und Herrlichkeit von Gott selber. Jesus hat uns zu Königen gemacht, weil wir durch ihn regieren. Wir sind in die Welt gestellt, um sie als Könige mit Gottes Liebe und Macht zu regieren. Und als König musst du nicht in einer entsprechenden Position sein. Du musst auch nicht das Mandat eines Politikers haben. Du musst nicht an den Schlüsselstellen der Macht sein. Paulus ist uns da ein Beispiel. Paulus war Gefangener auf einem Schiff. Er war eigentlich wie jemand, der wahrscheinlich zwischen Galeere und Kerker irgendwo sich hätte aufhalten können. Und Paulus hätte sagen können, ist mir doch gerade recht, wenn hier das Schiffbruch ist, weil bevor ich da in Rom versauere, im Gefängnis, gehe ich lieber unter mit ihm, meinem Herrn. Und er als Gefangener hat wie ein König reagiert auf diesem Schiff. Er hat dem Kapitän Anweisungen gegeben, hat die Leute zur Ruhe aufgerufen und so weiter. Er hat gesagt, das sind die nächsten Schritte. Ich glaube, dass wir uns gar nicht manchmal bewusst sind, wie viel Einfluss wir haben an dem begrenzten Platz, an den Gott uns gestellt hat. Und ich möchte das echt zusprechen. Heute Abend ganz neu. Vom Lobpreis her hatten wir das Thema mit vielleicht geplatzte Träume, Schmerz, irgendwo Zerbruch. Und jetzt dieser Aspekt von Gott sieht dich anders, wie du dich selber siehst. Auch trotz manchem Scheitern, trotz häufigem Scheitern, vielleicht trotz tausendmaligem Scheitern, er hat einen anderen Blick für dich und für mich. Und das tut gut. Amen. Amen. Amen.